Herzlich willkommen wieder mal bei einer neuen Ausgabe meines kleinen Podcasts der Stimme eine Stimme geben. Heute habe ich einen ganz, ganz interessanten Interviewpartner, wo ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, weil der an so vielen Ecken und Enden was zu tun hat. Das ist der Andreas Z. Simon. Wofür steht denn das Z eigentlich?
Hast du direkt mit einer sehr guten Frage eingestartet. Also das Z ist eigentlich nur daraus entstanden, dass mein Name, also ich meine, wir heißen ja beide Andreas, da merkt man schon, was das Problem ist. Es gibt diesen Namen sehr häufig. Und man konnte mich einfach nie googeln, auch mit meinem Nachnamen zusammen nicht. Da gab es irgendwie 1000 Leute, die alle so hießen. Und ich habe gedacht, da muss ich irgendwas tun. Und irgendein Künstlername, das war mir dann doch zu peinlich. Da kamen immer nur Versuche, wo alle Leute gelacht haben. Was soll der Quatsch? Habe ich gedacht, okay, dann erfinde ich mir jetzt einfach so einen Buchstaben dazu. Und so kam ich dann, Z kommt tatsächlich aus dem Zyklotrop. Das ist der Bösewicht bei Spirou und Fantasio.
Okay.
Deren, genau, von dem bin ich ein großer Fan, den finde ich ganz toll und da kommt das Z her, aber es hat wirklich keine Bedeutung, es ist einfach
super.
Nur.
Ich habe vor lauter Fragen gleich vergessen, erstmal einen schönen Hallo zu sagen und danke, dass du Zeit
hallo.
Gefunden hast. Ne? Andreas, es soll ja tatsächlich noch 3 bis 7 Leute geben, die dich nicht kennen. Stell dich doch mal kurz vor, was du so machst.
Ich hätte es andersrum gesagt, 3 bis 7 Leute dürften mich kennen wahrscheinlich. Also ich bin der Andreas. Ich bin Autor und Regisseur, jetzt schon seit einer ganzen Weile, also seit 1999 quasi beruflich. Film und Fernsehen, also das in meinem Fall ist es hauptsächlich, muss man sagen, Kinderfernsehen, wo ich reingerutscht bin und wo ich da jetzt wirklich auch ziemlich aktiv bin. Also aktuell läuft gerade im Fernsehen Dein Song. Im Kika, jetzt seit 15 Jahren gibt es diese Sendung schon. Da bin ich sozusagen, wie man so in Amerika sagen will, der Showrunner oder der Projektleiter oder wie auch immer. Also im Abspann steht Executive Producer mittlerweile. Mhm. Also so der Hauptverantwortliche. Und das mache ich tatsächlich seit vielen Jahren. Habe alles Mögliche gemacht, habe Luga TV und was weiß ich. Also auch so Sachen.
Leute, die keine Kinder haben, worum geht es bei deinem Song?
Dein Song ist ein der einzige Nachwuchs-Songwriting-Wettbewerb. Es geht um Kinder und Jugendliche, die eigene Songs schreiben und dann eine Art Casting durchlaufen und dann die Chance bekommen, mit Profis, also mit sehr bekannten Musikern zusammen. Da war wirklich schon jeder dabei, den man in Deutschland schon mal gehört hat, dass die auch Musik machen, dann diesen Song aufnehmen kann. Also es geht um Songs komponieren, Texten schreiben, genau.
Okay, und du machst dann praktisch einen Videoclip daraus oder sowas?
Alles Mögliche, genau. Also ich betreue wirklich die komplette Sendung. Also ich führe erstmal Regie im Casting. Ich bin aber auch derjenige, der die Vorauswahl der Songs macht. Es gibt dann irgendwie so ein Songwriting-Camp, was dann immer an verschiedensten Orten, das war ganz lange Zeit auf Ibiza. Jetzt waren wir zuletzt in Schloss Salem im Internat und haben immer verschiedene Orte, wo dann eben die Kinder mit einer Band professionell dran arbeiten können. Da bin ich auch als Regisseur dann wiederum dabei. Das wird moderiert von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich. Da machen wir immer so kleine lustige Einstiege in die Folgen. Also das sind 16 Folgen jede Staffel. Da mache ich dann auch immer diese lustigen Einstiege, auch als Autor und Regisseur dann. Und dann gibt es irgendwie so eine Halbfinale-Show, wo dann nochmal so die Zwischenergebnisse präsentiert werden. Da mache ich dann auch wieder Regie und zum Schluss entstehen dann tatsächlich auch Musikvideos, wenn dann der Song im Studio produziert worden ist mit Star XY. Und da habe ich lange die Musikvideos auch alle gemacht, fast 100 Stück auf diese Art und Weise. Und jetzt mittlerweile bin ich da nur noch sozusagen am Musikvideo-Supervisor oder so. Also ich überlasse das dann anderen und achte nur so ein bisschen drauf, dass es auch alles klappt.
Ja, wenn man sich das so anschaut, dann Liste, mit dem du gearbeitet hast, das ist wirklich das Who is Who der deutschen Musik. Ne? Peter Maffay sehe ich da, Culture Candela, Klaus Doldinger, finde ich sehr spannend, ne? Klaus Doldinger, weil ja, Jazzmusiker ja eigentlich gar nicht so richtig reinpasst. Ne? Finde ich super. Stefanie Heinzmann und. Also man kann das alles auf deiner Website auch mal nachlesen. Was ich aber auch auf deiner Website gelesen habe, und da möchte ich jetzt einfach mal drauf zukommen, das ist der erste Satz deiner Selbstvorstellung, den fand ich sehr spannend. Ein liebenswerter Außerirdischer überzeugte mich als Kind, dass ich Geschichten erzählen, die Mission meines Lebens sein müsse. Glaubst du an außerirdischem Leben?
Also man muss diese Frage natürlich auf zwei Arten beantworten. Also in meiner Biografie, dieser Satz mit dem Außerirdischen bezieht sich einfach auf den Film E.T., den ich gesehen habe. als ich eben 7 Jahre alt war. Und der mich quasi so ein bisschen von dem, ich möchte gerne Schriftsteller werden, abgebracht hat, weil das war wirklich so mein erster Gedanke. Also als ich mein erstes Wort geschrieben habe, war klar, ich möchte Schriftsteller werden. Das hat mich dann schon so in die Richtung gebracht, eigentlich ist Filme machen eine großartige Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Also E.T. hat mich ziemlich damals inspiriert dazu und sofort mit der Kamera losgezogen und eigene Filme gemacht.
Okay.
Und dadurch bin ich quasi, deswegen bin ich diesem Außerirdischen sehr verbunden. Aber es war auf jeden Fall ein sehr prägendes Erlebnis für mich. Ja, also so kommt erstmal dieser Satz zustande.
Okay.
Und jetzt aber, um die Frage zu beantworten, ob ich an Außerirdische glaube, ich fände es mega spannend. Also ich fände es einfach, ja, ich wäre dafür bereit. Also wenn das jetzt gerade hier jemand hört, also ich würde mich auch irgendwie als Vermittler oder sowas irgendwie freiwillig
also,
melden.
wenn zufällig jemand mein Podcast da oben in ein paar Millionen Entfernung hört, Andreas wäre also bereit, durchaus die Kommunikation dahin zu stellen.
Genau, also genau, ja, sehr gerne. Ja, ich rufe dann auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie bei der Regierung an oder beim Weißen Haus oder was weiß ich und sage, ich hab da einen Kontakt, wir müssten mal reden irgendwie oder keine Ahnung.
Aber nur, wenn du mit der Kamera dabei sein darfst.
Ja, natürlich würde sich das anbieten, da auch direkt eine kleine Doku drüber zu machen.
Science Fiction, das ist ja, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen auch so ein Faible von dir, ne? Zukunft, Zeit, du beschäftigst dich ganz viel mit dem Bereich, auch in dem Spielfilm, über den wir noch reden werden, auch über das Buch. Was ist so faszinierend an Zukunft, an Zeit, an Science Fiction?
Also, ich habe ja eben schon gesagt, dass E.T. quasi der Film war, der mich so zum Filmemachen gebracht hat. Das ist ja schon ein Science-Fiction-Film, also das ist sowohl Kinderfilm als auch ein Science-Fiction-Film. Es geht um Außerirdischen. Also das war irgendwie schon immer ein Genre, was ich einfach mochte. Also da konsumiere auch unglaublich viel, also an Büchern, aber auch an Filmen und Serien. Gucke ich also wirklich durch. Ich will jetzt nicht sagen alles, aber doch ganz nah dran. Und das ist einfach so ein Ding, was ich irgendwie mag. Und tatsächlich hat sich das auch irgendwie so ein bisschen dann, so ich sag mal, durch mein Schaffen gezogen, weil da immer so ein bisschen zumindest so ein Hauch davon dann da war. Also genau, ich habe immer mal wieder, wenn ich irgendwie die Chance hatte, frei mir was überlegen zu können, dann ging das in so eine Richtung.
Du sagst in einem deines Podcasts, der heißt Neurotainment Show, ich habe da so ein bisschen mal reingehört, da sagst du, Science Fiction ist das vielleicht wichtigste Genre des Films. Warum ist das so?
Also generell finde ich der Literatur auch oder sowas, also überhaupt der erzählenden Kunstformen. Also das hat einen ganz simplen Grund. Es ist ja, also Science Fiction ist ja immer eine, deswegen heißt es ja auch so, eine Fiktion der Wissenschaft. Also das heißt, auf Fakten basierend eine Vorstellung in der Regel von der Zukunft. Also was wäre, wenn wir jetzt in der Zukunft wären? Also eine meiner Lieblingsserien ist einfach Star Trek und an dem Beispiel kann man das auch am leichtesten verständlich machen. Da gibt's die alte Serie Star Trek, also Raumschiff Enterprise hieß sie ja in Deutschland damals, die lief dann irgendwie in den 60ern. Ich sehe dort ein Bild der Zukunft, da ist ein amerikanisches Raumschiff, die fliegen durch die Gegend, die erforschen fremde Planeten. So ganz beiläufig werden einem ein paar Dinge erzählt, wie diese Zukunft aussieht. In dieser Zukunft ist es vollkommen normal, dass es Frauen in gehobenen Positionen an Bord dieses Raumschiffes gibt. In den 60er Jahren. Es ist vollkommen normal, dass es POC, People an Bord gibt, also farbige Personen. Es gibt sogar einen Russen an Bord eines im Prinzip amerikanischen Raumschiffes. Man erfährt nebenbei, dass es mittlerweile keine Währung mehr gibt. Es gibt auch keine Hungersnöte. Und einfach dadurch, dass man quasi ein Bild so einer Zukunft zeichnet, pflanzt man, meiner Meinung nach zumindest, in den Zuschauern etwas ein. Also die haben das einfach kapiert als, ja, ich glaube, das ist die Zukunft. Das ist jetzt noch nicht so, aber ganz sicher ist das der Weg, auf den wir zusteuern.
Das heißt, du siehst die Zukunft eher positiv.
Ich persönlich sehe die eher positiv, ja. Okay. Und freue mich auch immer, wenn das auch andere versuchen, so ein bisschen zu transportieren. Also ich gucke auch einen guten Film, der mal eine Dystopie darstellt, ist auch okay. Aber ich finde das also gerade dann interessant, wenn man versucht sozusagen damit ja auch die Zukunft formen zu können.
Wenn wir über Science Fiction reden oder über diese Serien reden, dann haben wir, wie du selbst auch Star Trek haben wir im Kopf, wir haben Star Wars im Kopf, alles amerikanische Sendungen, Serien. Warum gibt es in Deutschland so wenig? Ich meine, ich kann mich jetzt, ich komme aus der Generation, ich kenne noch Raumpatrouille Orion, aber das war es dann im Prinzip auch schon. Ne?
Ja, also mir fallen da jetzt auch wirklich nicht sehr viele Sachen ein, muss ich leider sagen. Also
können wir das nicht? Können die Deutschen das nicht oder
ich
wollen sie es
glaube,
nicht?
naja, also ich weiß nicht, also wenn man sich jetzt mal, also ich arbeite ja auch für das ZDF, ist ja, also ich habe ja gesagt, ich arbeite für den Kika vor allem, aber im Auftrage des ZDF sozusagen sind das. Aber wenn man sich mal das ZDF anguckt, also die haben ja, das ist ja schon fast ein Krimi-Spartensender. Also die haben Heimatfilme und Krimis. So, also und das kommt jetzt nicht, weil die das beim ZDF alle so toll finden, sondern einfach, weil das deutsche Publikum das halt auch irgendwie toll findet und auch das irgendwie gefühlt nur akzeptiert. Deswegen ist halt einfach auch Tatort irgendwie so eine große Nummer. Die Briten beispielsweise, was in Deutschland der Tatort ist, ist in Großbritannien Doctor Who. So, und das haben sie irgendwie seit 100 Jahren und ist halt eine Science-Fiction-Fantasy-Serie und das wird da auch akzeptiert.
Ja.
In Deutschland hat sich da nie was etablieren können. Auch Raumpatrouille Orion, was ja alle kennen, wo immer wieder von erzählt wird. Aber da gab es ja nur 7 Folgen oder irgendwie sowas. Also das war ja noch nicht mal eine ganze Staffel. Also
war ja auch gar nicht so geplant, war ja eigentlich nur
genau.
Eine Folge geplant und ist dann so gut angekommen. Aber
ja.
Auch im Kino ist es ja so. Ich meine, Regisseure wie Roland Emmerich, die gehen nach Amerika, um
Ja.
Science-Fiction-Filme zu drehen. Warum drehen sie das nicht in Deutschland?
Ja gut, es hat einmal natürlich, wenn wir jetzt an Star Wars und Co. denken, natürlich auch einen monetären Grund. Also man muss es natürlich finanziert bekommen. Es ist nicht so, dass es nicht geht. Also wir wissen ja mittlerweile auch, dass man mit den deutschen Leuten, die es hier so gibt, auch internationalen Film machen kann. Da gibt es ja immer mal wieder ein paar Beispiele, wo das funktioniert. Also jetzt die Serie Dark zum Beispiel, die ja in Netflix auf Netflix sehr gut lief, auch weltweit. Oder jetzt gerade im Westen nichts Neues, der ja auch jetzt gerade für alle möglichen Oscars nominiert ist. Also man kann da schon, also Deutschland hat Leute, die in der Lage sind, auf internationalem Niveau zu arbeiten und da mithalten zu können. Aber aus Deutschland heraus, also ich meine, wir haben über meinen Film jetzt noch nicht geredet, aber der lief auch nur auf einem einzigen deutschen Filmfestival und ansonsten aber überall anders. Also die ganze Welt quasi fand den gut, aber hier in Deutschland war so, oh ja, das ist ja so ein bisschen, ja, Fantasy-Kram.
Okay. Also man wird dann mit Fantasy dann gleich in so irgendwo abgeschoben in der Ecke, oder so?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Du hast ein schönes Stichwort geliefert, nämlich dein Film, über den wollen wir jetzt auch mal ein bisschen reden. Der heißt T gleich E durch X Quadrat, richtig?
Ja, korrekt.
Auch da geht es um die Zeit so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, um die verschiedenen Ebenen der Zeit. Erzähl mal ein bisschen was davon im Film.
Also es ist im Prinzip ein Zeitschleifenfilm. Das ist ja schon fast ein Untergenre der Science-Fiction. Also man kennt täglich grüßt das Murmeltier, ist wahrscheinlich so der bekannteste Vertreter davon. In diesem Falle geht es um einen Cutter, also um einen Mann, der gerade einen Film schneidet in einer TV-Produktionsfirma, irgendwie eine Doku gerade vor sich hin am Computer herstellt und währenddessen feststellt, dass sich sein Leben alle paar Minuten zu wiederholen scheint. Also der große Unterschied zu anderen Zeitschleifenfilmen ist vor allem erstmal die Zeitspanne, dass es nicht ein ganzer Tag ist, den er jetzt immer wieder erlebt, sondern tatsächlich nur ein paar Minuten seines Lebens. Und hinzu kommt noch, dass die Zeit quasi immer ein paar Minuten vorwärts läuft, dann anhält und dann wieder rückwärts läuft, dann wieder vorwärts und rückwärts und so weiter. Und da wird der Protagonist im Laufe des Films lernen, sozusagen aus dieser Zeitschleife auszubrechen und herauszufinden, woran liegt das, warum bin ich hier, was geschieht gerade mit mir, was kann ich dagegen tun. Und das ist ziemlich abgefahren, also auf jeden Fall sehr speziell.
Ich mir auch gerade bei diesem Art von Genre mit Zeitschleifen sehr schwierig vor, eigentlich ihn auch zu erstellen, ne? Kommt man da nicht selber durcheinander mit seinen eigenen Zeitschleifen?
Also es gibt auf der DVD zum Film ein sehr schönes Making-of. Also ich finde, es ist sehr schön, weil wir versucht haben, da ein bisschen auch die Geschichte dieses hinter diesem Film so ein bisschen zu erzählen. Und da gibt es auch den Kameramann und Cutter des Films, Matthias Martinez, der sagt ganz schön, so als Erstlingsfilm hätte man sich natürlich auch das Leben ein bisschen leichter machen können, indem man einfach einen Film erzählt, der halt an einem Punkt anfängt und an einem anderen Punkt aufhört, anstatt dass er eben ständig sich so in Zeitschleifen. Also das war schon ziemlich kompliziert, ja, muss man sagen.
Findest du das, ich mache ein bisschen provokant, langweilig, wenn ein Film irgendwo anfängt und dann irgendwo an einem anderen Punkt aufhört? Ist dir also, das zu gerade?
Also nicht grundsätzlich, ich habe überhaupt nichts dagegen. Also viele Filme, die ich auch selbst ganz toll finde, die sind auch so. Also das muss nicht so vollkommen crazy sein. Trotzdem war es halt so, also dieser Film ist ja so ein bisschen gewachsen aus dem, wir haben halt ganz viele Musikvideos gemacht, die auch einfach teilweise auch wirklich ganz gut geworden sind. Und wir haben dann halt gesagt, warum machen wir nicht mal so einen langen Film? So, und dann, wenn man das so aus Eigenantrieb heraus macht und einem niemand sagt, was man da jetzt gerade tun soll, dann kann es halt schon mal passieren. Also ich hatte einfach das Gefühl, ich muss jetzt auch einen Film machen, der wirklich sehr typisch für mich ist. Und der Film, muss man sagen, also jeder, der mich kennt, wird das bestätigen, also der stinkt einfach nach mir. So, also so, und das ist aber vielleicht auch ganz lustig.
Ja. Du hast schon gesagt, den gibt es auf DVD, überall da, wo man DVD kriegt wahrscheinlich, ne?
Genau.
Ja. Der Titel steht dann nochmal im Begleittext vom Podcast da drin. Du hast jetzt auch gerade erwähnt, du hast ganz viele Musikvideos auch gedreht oder drehst sie immer noch für deinen Song. Was ist der größte Unterschied zwischen Musikvideo und abendfüllenden Film und vielleicht auch Kurzfilm? Du hast ja auch eine ganze Menge gemacht.
Ja, also gut, Kurzfilm ist ja so ein Genre für sich. Also da ist tatsächlich das Narrativ auch einfach echt schwierig, um eine schöne Geschichte zu erzählen, die dann auch wirklich irgendwie einen befriedigenden Abschluss hat in ein paar Minuten. Da kann man sogar auf gute, große Filmfestivals gehen und sich Kurzfilme angucken und wird feststellen, dass, wenn man mal ehrlich ist, die meisten nicht funktionieren. Also die hinterlassen ganz oft die Zuschauer mit so einem Fragezeichen irgendwie. Hä, was? Was war das jetzt? Also das ist schon wirklich eine Kunst für sich, an der ich mich natürlich auch irgendwann versucht habe, weil man halt nun mal immer mit Kurzfilm anfängt. Langfilm war natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, weil das halt einfach auch lange ist. Also das, gerade wenn man dann jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld hat, so jetzt wie wir in dem Fall, wo da jetzt irgendwie das Budget vollkommen klar war, da war es jetzt vor allem auch einfach eine technische, eine logistische Herausforderung, die da zu bewältigen war. Und Musikvideos ist eigentlich ein ganz tolles Genre, wo man ja auch eigentlich alles machen darf. Also da konnte ich mich auch ganz gut ausprobieren. Also ich habe sowohl Musikvideos gemacht, die eigentlich nur optisch irgendwie ganz interessant sind, als auch tatsächlich wie kleine Kurzfilme, wo dann auch wirklich, wo ich versucht habe, eine relativ komplexe Geschichte in 4 Minuten zu erzählen. Aber da geht eigentlich alles und das ist eigentlich auch ganz spannend. Also
Du hast ja eine Menge, wenn ich mir das angucke, Preise gekriegt, gerade auch im Bereich Kurzfilm. Das heißt, die meisten deiner Kurzfilme haben dann funktioniert, wie du schon sagst, ne?
Ja, vielleicht, ja.
Hast du gesagt, dass das Schwierige ist, wirklich in dieser kurzen Zeit die Story fertig zu erzählen? Wann ist eine Story eigentlich fertig?
Ja, genau. Also das kann man ja gar nicht so einfach auch sagen. Also im Prinzip, also eine Geschichte ist ja, wenn man es jetzt mal runterbricht auf, was ist eine Geschichte? Eine Geschichte ist, der Protagonist möchte etwas und am Ende wird er es erreichen oder auch nicht. Das würde ich sagen, ist eine Geschichte.
Okay.
Und bis dahin muss ich ihn halt bringen. So. Und das alles andere ist dann jetzt quasi dann Ausschmückung oder so. Idealerweise gibt es vielleicht auch noch eine Veränderung, die der Protagonist durchmacht und so. Das sind ja all diese geschichtstheoretischen Dinger. Eben bei Kurzfilmen, die nicht funktionieren, bedeutet einfach, dass man nicht versteht, warum einem das gerade erzählt worden ist. So. Mhm. Also wenn man da einfach als Zuschauer nicht mitgenommen worden ist, richtig. Oder wenn es halt irgendwie wie so eine reine Fingerübung wirkt, so würde ich sagen.
Lass uns noch kurz über deinen Podcast reden, Neurotainment Show. Du nennst es selber die Kunsttankstelle. Ich finde einen schönen Ausdruck, Kunsttankstelle. Was geht's dabei, beziehungsweise was für ein Ziel hast du mit dem Podcast? Oder hast du überhaupt ein Ziel für den Podcast?
Das ist eine sehr gute Frage. Es hat nämlich angefangen, also ganz klar mit keinem Ziel. tatsächlich habe ich meine erste Podcast-Episode, ja, sehr früh schon aufgenommen, also bei, als so das erste Mal ich quasi das Wort Podcast gehört habe, bewusst. Das war 2007. Und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht und dann habe ich es irgendwann ein bisschen aus dem Auge verloren. Da war ich einfach nur fasziniert davon, von der Möglichkeit, dass ich jetzt rausgehen kann mit mir in irgendeiner Form und Leute erreichen kann, ohne vorher jemanden um Erlaubnis fragen zu müssen oder so. Also das fand ich einfach nur ein ganz tolles Medium, so dieses, ich kann da jetzt was erzählen, Leute hören mir zu und vielleicht finde ich dabei ein paar Leute, die das gut finden, was ich gerade so zu erzählen habe oder auch gerade mache. Und dann habe ich jetzt eben vor ein paar Jahren beschlossen, dass es doch eigentlich aber ganz gut lief und dass ich das irgendwie wieder aufgreifen sollte, weil ich das persönlich auch so die schönste Form finde, also wie ich selbst mit, ich sag jetzt mal, mit meinem Publikum auch in Verbindung treten kann. So. Also ich finde diese Art, über die Stimme zu gehen, Leute hören mich dann auch, also irgendwie hat das, schafft das auch eine Nähe. Also ne, ich bin in dem Kopfhörer, quasi ich bin im Ohr von meinen Zuhörenden und es passt besser zu mir. Also ich würde jetzt ungern zum Beispiel einen YouTube-Kanal aufmachen oder was und mich dann dabei auch filmen oder ich finde das schön, mich so halb verstecken zu können, aber dann auch doch wieder eine gewisse Nähe zu schaffen.
Bist du interaktiv im Podcast auch? Also gehst du zum Beispiel auch auf irgendwas ein, was die Hörer dir schreiben vielleicht?
Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich war das früher mehr als jetzt gerade, muss man sagen. Also ich fordere immer wieder dazu auf, schreibt mir doch mal was. Jetzt gerade hatte ich ein Interview, da durfte man mir auch quasi Fragen stellen, die ich dann wiederum an meinen Interviewpartner weitergegeben habe. Das passierte früher tatsächlich so ein bisschen mehr. Ich glaube einfach, weil es da noch nicht diese Fülle an Podcasts auch gab und weil das irgendwie noch ein bisschen was Besonderes war, einfach per se, dass es einen Podcast gab. Da hatte ich wirklich ganz viel Interaktion, die ich auch ganz toll fand, weil mir einfach Leute mal geschrieben haben, wie toll sie meine Sendung finden oder so. Das war schon sehr motivierend, da habe ich viel mehr Feedback gekriegt als in all meiner Fernsehzeit. Das ist jetzt aber ein bisschen zurückgegangen, habe ich das Gefühl.
Du hast ja vorhin auch gesagt, das ist Kunsttankstelle, oder ich habe das gesagt, geht natürlich viel um Film, weil du kommst aus der Filmszene, aber nicht nur, ne?
Nee, genau. Also deswegen, ich wollte es einfach so ein bisschen öffnen, weil ich einfach verschiedenste Formen von Kunst auch persönlich spannend finde. Und im Prinzip geht es so ein bisschen, also der gemeinsame Nenner aller Folgen, würde ich sagen, ist so ein bisschen dieses, warum Kunst? Also es gibt auch wahnsinnig viele Leute, die Kunst machen. Manche sind damit einfach erfolgreich, also auch finanziell erfolgreich. Dann stellt man vielleicht die Frage nicht so, ist ja klar, lebt davon. Die meisten kämpfen sich aber durch dieses Leben als Künstler oder Künstlerin. Und das ist eigentlich ganz spannend, so ein bisschen da auf den Punkt zu kommen. Aber warum denn dann trotzdem? Warum machst du nicht was anderes? Ja. Und das ist keine Vorwurfsfrage, sondern einfach total spannend. Was ist das? Was ist dieses menschliche Bedürfnis nach Kreativität? Ja. Und das ist total spannend. Und dem versuche ich so ein bisschen nachzugehen, indem ich mit Leuten rede und so und dieses große Feld der Kunst behandle.
Und das Bedürfnis ist sehr groß. Wir haben jetzt gerade 2 Jahre Pandemie hinter uns, wo viele Theater geschlossen waren, Kinos geschlossen waren, wo man nicht mehr machen konnte. Du hast auch drunter gelitten, hast du vorhin auch erzählt im Vorgespräch. Und als es dann wieder losging, hat man gemerkt, wie diese Kreativität den Leuten gefehlt hat. Also nicht nur den Machern, auch den Zuschauern. Also im Theater waren unglaubliche Stimmungen, war unglaublich viel Energie auch von Seiten des Publikums, die wirklich darauf gefreut haben, jetzt wieder Kreativität live erleben zu können.
Genau. Also das ist ja auch, um den Kreis wieder zu schließen zur Science Fiction oder zu einer positiveren Welt. Ich bin ja der Meinung, dass wir hier sind, um uns auch weiterzuentwickeln. Also um uns als Menschheit auch weiterzuentwickeln. So. Und da brauchen wir einfach Kunst als ganz wichtigen Baustein davon. Vielleicht sogar das Wichtigste, was wir da quasi als Tool an der Hand haben.
Ja, schade, dass das sich bei vielen Politikern bis heute noch nicht rumgesprochen hat. Ne?
Ja, deswegen sind die auch in der Politik und eben, die machen halt keine Kunst. Das ist halt das Ding. Also ja, also das gibt es ja ganz schön. Ich war da auch wieder Science-Fiction-Film Contact. Weiß nicht, ob du diesen Film kennst, mit Jodie Foster, Robert Zemeckis Film aus den 90ern.
Ja, doch, ja, ich erinnere mich.
Genau. Kompass,
ja.
Also da macht sie dann auch eine Reise durch ein Wurmloch und sowas und sie ist ja Astronautin also Wissenschaftlerin im Prinzip ist sie, und sie sieht dann praktisch sozusagen, sie verlässt unsere Galaxie, sie verlässt unser Verständnis von Realität und sagt dann, als sie das quasi empfindet, man hätte einen Dichter schicken sollen. So. Mhm. Weil das ist es nämlich eigentlich. An dem Punkt sind es dann vielleicht nicht die Wissenschaftler oder sowas, sondern eigentlich braucht man einen Künstler, der das fassen kann, was wir eigentlich versuchen zu fassen.
Wir haben vorhin die Pandemie kurz erwähnt. Wie bist du durch die Pandemie gekommen? Da war gerade dein Film fertig, hattest du vorhin erzählt, ne?
Genau, also für mich war die Pandemie vor allem, also glücklicherweise jetzt nicht finanziell ein Problem, weil ich mein Geld quasi mit Fernsehen verdiene und Fernsehen ging ja weiter. Das war auch weiterhin möglich zu machen. Das ist natürlich alles anstrengender, mit 1000 Tests und was weiß ich und Auflagen und hier und da. Aber es war zumindest möglich, weiter zu produzieren. Für mich war das einfach das Problem, dass dieser Film, den ich ja über viele, viele Jahre gemacht habe, das hat ja eine ganze Weile gedauert, bis der fertig war. Jetzt war er fertig. Jetzt habe ich ihn bei Festivals eingereicht und wurde dann auch genommen von einem Festival, wo ich dann den Festivalleitern versprochen hatte, dass es eine Weltpremiere werden würde. Also große Festivals wünschen sich das ganz gerne immer, dass sie das dann auch als Weltpremiere dieses Films vermarkten können. Und in dem Fall war das eben ein Filmfestival in Hollywood. Also das bekannteste Kino der Welt hat diesen Film dann zeigen wollen. Das ist das Chinese Theater, was man so kennt, ne? Wo die Handabdrücke der Stars und sowas da gemacht werden. Und da habe ich halt gedacht, wow, krass, was eine tolle Location, um den Film das erste Mal öffentlich zu zeigen. Und dann hat halt dieses Festival gar nicht stattgefunden. Und also wurde verschoben. Und dann wurde es nochmal verschoben. Dann haben natürlich zwischenzeitlich aber andere Festivals, die haben dann stattgefunden. Denen musste ich dann aber sagen, ja, ist schön, dass ihr meinen Film auch zeigen wollt, aber ich habe dem anderen Kino da in Hollywood meine Premiere versprochen. Deswegen kann ich den jetzt nicht bei euch zeigen. Und so ging das eigentlich die ganze Zeit. Und das war also ein unglaubliches Chaos. Deswegen, wenn man mal eine lustige Liste sich angucken möchte, die man nicht erklären kann, kann man sich mal angucken, welche Filmpreise der Film wann gewonnen hat. Weil er nämlich 2021 seine Premiere hat, aber bereits 2020 Filmpreise gewonnen hat, weil das ein riesengroßes Durcheinander war. Ja. Weil dann gab es dann halt irgendwie, die Jury hat den halt schon gesehen, aber der wurde dann auch nicht öffentlich aufgeführt, sondern halt eben erst 2021. Und dann gab es halt von den Juroren dann teilweise schon irgendwie mal einen Filmfestivalpreis oder was weiß ich, aber dann teilweise von einem Festival, was gar nicht mehr stattgefunden hat, weil sie es dann 2 Minuten vorher doch abgesagt haben oder es war nur online oder ich habe keine Ahnung. Es war also wirklich ein unglaubliches Chaos. Ja, also das war so mein Problem mit der Pandemie.
Dann wollen wir hoffen, dass das so bald nicht wiederkommt, ne?
Genau, also es endete ja auch tatsächlich leider ein bisschen traurig. Also der Film lief dann in besagtem Kino tatsächlich, als das Festival dann wirklich wieder real stattfinden durfte. Allerdings ohne uns alle, weil zu dem Zeitpunkt es noch nicht erlaubt war, als Europäer wieder nach Amerika einzureisen. Okay. Deswegen, also haben wir quasi unsere eigene Weltpremiere in diesem Kino verpasst.
Das ist ja auch blöd, ne? Weil man freut sich ja auf die Premiere, man freut sich auch darauf, die Reaktion, ja, des Publikums total mitzukriegen, und dann sitzt man zu Hause in seinem schwarzen Loch und.
Genau. Ja, also wir haben uns hier, Zeitverschiebung, wir haben uns jetzt zeitgleich bei mir zu Hause zum Frühstücken getroffen.
Ja, ja, auch schön.
Genau, uns ein bisschen traurig angeguckt beim Marmeladenbrötchen, so.
Und der Film ist, für alle, die es interessiert, Götz Otto spielt unter anderem mit, Jasmin Wagner kennt man noch als Blümchen. Ich glaube, da wird sie gar nicht so gerne drauf angesprochen, ne?
Sie ist ja wieder Blümchen. Ich glaube, die ist einfach beides. Also jetzt aktuell kann man sie, glaube ich, jeden Tag bei Sat.1 sehen, da hat sie eine neue Sendung.
Okay.
Und genau, und sie war ja jetzt auch wieder ganz aktiv als Blümchen, war jetzt auch mal ein paar Mal wieder in den Charts. Und ich glaube, die ist ganz glücklich mit beidem.
Jetzt haben wir über deine Filme gesprochen, wir haben über dein Fernsehen gesprochen, über deinen Podcast, aber noch gar nicht über das neueste Projekt, was nämlich heute Premiere hat. Heute am 8.3. ist dein erstes Kinderbuch erschienen. Erzähl uns doch mal was darüber.
Ja, also auch da schließt sich für mich tatsächlich eigentlich ein Kreis, weil ich habe ja gesagt, bevor ich IT damals gesehen habe, wollte ich eigentlich Schriftsteller werden. Also wirklich als kleines Kind dachte ich, ich würde Schriftsteller werden. Dann bin ich halt so in diese Film- und Fernsehecke reingerutscht und das hat ja auch irgendwie alles für mich soweit funktioniert. Und ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, eines Tages fände ich es aber total toll, mal ein Buch zu schreiben und gerne auch ein Kinderbuch, so, weil da sehe ich mich einfach mehr drin. Also ich habe gar nicht jetzt die Ambition, irgendwie wirklich was für Erwachsene zu schreiben, sondern gerade Kinder- und Jugendbuch ist so, glaube ich, meine Baustelle auch, wo ich meine Kreativität am besten ausleben kann. Das ist jetzt tatsächlich passiert. Und das freut mich unglaublich.
So ein Klappentext, worum es da geht.
Es geht um den 12-jährigen Jonas, der eine, jetzt, weil er 12 Jahre ist, hat er ein Handy bekommen, also ein Smartphone erstmalig und langweilt sich, lädt eine App herunter, die ihm da im App Store entgegenploppt und diese App behauptet, die Zukunft voraussagen zu können. Und er probiert das dann aus und stellt fest, es stimmt. Und genau darum geht es. Also was macht dieser Jonas dann mit dieser App? Wie versucht er, diese App einzusetzen? Ja.
Ich stelle mir das so ein bisschen seltsam vor, wenn ich wüsste, wie meine Zukunft aussieht. Würdest du wissen wollen, wie deine Zukunft aussieht?
Also, wenn ich so eine App hätte, würde ich sie, glaube ich, auch einsetzen wollen. Vielleicht eher so ein bisschen so im Nahbereich. So macht es tatsächlich auch Jonas, also der benutzt es eher so, um aktiv jetzt in seinem Leben, also um einfach zum Beispiel etwas zu erreichen, um angeben zu können, um jetzt irgendwie einen Schritt weiter in seinem Leben zu kommen. Also in dem Fall hat er da so ein Mädel in seiner Klasse, die findet er ganz gut und versucht er so ein bisschen zu beeindrucken. Also solche Dinge versucht er damit zu tun, so ein bisschen wie eher wie so ein Zauberer das einzusetzen. So richtig, ob ich jetzt meine Zukunft kennen möchte zum Beispiel, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob ich es nicht doch ausprobieren würde, wenn ich so eine App hätte. Aber also ich, mein Film habe ich ja zum Beispiel erzählt, der hat so lange gedauert. Vielleicht hätte ich das gar nicht so gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass das so lange dauert. Also irgendwie, ja, vielleicht will man es gar nicht wissen.
Ja, du sagst, dann hättest du den Film vielleicht gar nicht gemacht, aber vielleicht hättest du es auch bereut, ihn nicht gemacht zu haben. Diese Erfahrung muss man ja auch machen, wenn man macht.
Ja. Ja, genau. Also ich glaube, es würde mich zu sehr beeinflussen, zu wissen, was als nächstes passiert.
Und wenn ich jetzt wüsste, dass ich mit 70 sterbe, das wäre ja auch doof. Dann hätte ich ja nur noch ein paar Jahre.
Ja, also genau, das schränkt einen dann, glaube ich, eher ein tatsächlich. Genau. Also ja. Ich fänd's, glaube ich, ganz schön so zu wissen, dass, keine Ahnung, Star Trek hat recht. Fände ich okay. Also wenn ich die Aussage kriege, also die Welt wird gut. Ja. Irgendwann gibt es mal tatsächlich keine irdischen Kriege mehr und so. Und wir haben so die Basisprobleme einfach mal so ein bisschen und uns selbst im Griff. Das fände ich ganz gut.
Ja.
Da hätte ich jetzt nichts dagegen zu wissen. Das würde mich ein bisschen beruhigen. Aber jetzt so explizit, also wann ich jetzt an welchem Unfall sterben werde oder welche Krankheit mich demnächst einholt, das würde mich vielleicht jetzt auch lähmen. Also jetzt gerade bin ich an meinem zweiten Kinderbuch dran, das zu schreiben. Wenn ich jetzt aber weiß, dass ich vielleicht in 2 Jahren eine Krebsdiagnose kriege, würde mich das jetzt vielleicht einfach blockieren. Ich würde dieses Buch vielleicht nie schreiben. Und letztendlich kann ich es dann ja doch nicht ändern. Also deswegen, ja, nee.
Gut, lieber, also für einen Lottogewinn können wir sie vielleicht auch einsetzen. Ne? Das wäre auch nicht das Schlechteste.
Ja, genau. Das geht tatsächlich bei den Protagonisten in meinem Buch nicht, weil die sind noch ein bisschen zu klein zum Lotto spielen. Aber den Gedanken haben sie natürlich auch mal kurz.
Okay, wir haben noch gar nicht gesprochen, wie das Buch eigentlich heißt.
Es heißt Die Zukunft in meiner Hand.
Ist erschienen im, was für ein Verlag?
Das ist bei Gulliver, das gehört zu Belz und Gelberg dazu. Genau, und das gibt es jetzt genauso wie die DVD auch quasi überall im Handel, also bei jedem Buchhändler erhältlich.
Super, auch das steht im Begleittext zum Podcast unten drin. Und wer da noch mehr wissen will, der kann sich natürlich gerne auf deiner Website umschauen. Die heißt simon.vision.
Genau. So
da findet man dann alles, da findet man noch ein paar andere Dinge. Da kann man zum Beispiel auch eine ganze Menge bestellen und dann kriegt man von dir auch immer regelmäßig die Neuigkeiten, den Podcast und so weiter, wenn ich das so sehe, dann Kreativtagebuch nennst du es. Ne?
Genau, also ich habe jetzt noch genau quasi einen Newsletter, den man dort abonnieren kann. Und ich hatte auch gedacht, dass das vielleicht auch ganz nett ist. Man kriegt dann quasi so eine Art zweiten Podcast von mir, den halt nur meine Newsletter-Abonnenten bekommen. Und den können sie dann quasi auch nochmal abonnieren, diesen Podcast. Und da eher wie so ein Kreativtagebuch, wo ich einfach erzähle, was mache ich eigentlich die ganze Zeit gerade.
Super. Und man kann auch einen Trailer von deinem Spielfilm sehen. T gleich E durch X Quadrat, um das nochmal zu sagen.
Ja, es ist sehr kompliziert, dieser Titel. Ich weiß, es tut mir auch wirklich leid. Ich habe gerade eine E-Mail vom Vertrieb bekommen, die DVD hergestellt haben. Und da war das Originalzitat aus dieser E-Mail war, die Namensgebung war ein Abenteuer. Weil die das jetzt versucht haben, überall halt anzumelden. Also man kann den Film ja auch streamen. Den gibt es jetzt bei Apple TV oder iTunes oder wie auch immer es heißt, oder bei Amazon Prime Video kann man den Film halt kaufen oder leihen und so auf all diesen Sachen, Max Dome und was weiß ich. Und das muss man dann ja überall anmelden immer und dieses T gleich E durch X zum Quadrat, das wollen ganz viele Vorlagen nicht, das verstehen auch Webseiten ganz oft nicht und es ist auch schwierig, das auch in der Tastatur auch nur zu schreiben, also selbst in der Suchmaske den Titel korrekt einzugeben, ist wirklich kompliziert. Also aus rein finanziellen Erfolgsgründen wäre das zum Beispiel also eigentlich eine schlechte Idee, den Film zu nennen.
Das ist aber jetzt nicht die Relativitätstheorie, ne? Die Formel.
Nee, das ist im Prinzip eigentlich ein physikalischer Witz, diese Formel. Also ich habe auch schon ein paar Anfeindungen von Physikern bekommen, die meinten, was ist das für ein Blödsinn? Weil das überhaupt nichts aussagt, eigentlich dieser. Also T ist die Zeit. Und E ist die Energie und geteilt durch X. X ist die Unbekannte. Mhm. Deswegen brauchen wir die auch nicht zum Quadrat nehmen. Also das ist einfach Blödsinn. Also das heißt eigentlich nur, dass Zeit und Energie in irgendeinem Zusammenhang stehen. Die Formel an sich ist eher so ein Witz.
Warum hast du dann das genommen als Titel?
Also das glaubt mir immer keiner, wenn ich das erzähle, aber auch den Film an sich, den habe ich geträumt. Also ich habe so einen gewissen Hang zum luziden Träumen. Also ich träume dann und weiß im Traum, dass ich gerade träume und habe in diesem Fall diesen Film tatsächlich im Kino gesehen. Also ich war im Kino und der lief dann da und da haben sich Leute den angeguckt und ich wusste, das ist jetzt ein Film von mir, den die da jetzt alle sehen. Und der war so, wie der auch tatsächlich jetzt ist und so. Der hat auch diese Zeitschleifen und dann fand ich es einfach witzig, wie die Leute gerade im Kino auf diesen Film reagiert haben in diesem Traum. Und da hieß der halt so.
Du hast aber nicht die Besetzung schon geträumt, oder?
Doch, tatsächlich sogar das. Weil weil ich die ja kannte vorher. Also das war tatsächlich jetzt auch wirklich ein Vorteil bei dem Film, muss man sagen. Wenn man eben nicht so viel Geld hat, um so einen Film zu machen. Also das ist der eigentliche Hauptdarsteller des Films, Mario Ganz, ist einfach sehr guter Freund von mir. Und die Jasmin Wagner, die kannte ich auch bereits schon tatsächlich durch deinen Song, durch die Sendung. Die hat sie nämlich moderiert in den ersten 2 Jahren. Daher kannten wir uns schon. Deswegen hatte ich die schon tatsächlich, also nicht alle, aber ein Großteil der Besetzung schon beim Schreiben im Kopf.
Dann bin ich ja gespannt, was du noch so alles träumst und daraus dann Filme machst. Ich nehme ja an, es wird noch ein paar geben, oder?
Ja, genau. Es gibt tatsächlich schon einen zweiten Film, der schon relativ weit ist, der sehr verrückt ist, deutlich verrückter noch als der erste jetzt. Der ist auch schon größtenteils gedreht. Da sind wir gerade noch sozusagen mitten in der Fertigstellung.
Das ist doch das, was viel aufwendiger ist als das Drehen, oder? Das Cutten, das Schneiden, das Reinigen.
Ja, also gerade bei dem dann auch wieder. Also auch Text, also wir sagen immer nur Text, um es kurz zu machen, T gleich E durch X zum Quadrat, hat ja auch so ein paar Schnittpreise gewonnen und sowas, weil auch da der Schnitt ganz schön aufwendig war, also gerade eben durch diese Zeitschleifen und vorwärts, rückwärts und was da auch alles passiert. Genau, und der nächste wird mit Sicherheit auch da punkten, weil der ist auch sehr, sehr crazy und auch gerade in der Postproduktion.
Bin ich ja mal gespannt drauf. Also meine lieben Hörer, im Werktext kriegt ihr nochmal alle wichtigen Informationen, wie der Film heißt, wie das Buch heißt, wie die Neurotainment-Show heißt, wie die Website heißt und dann werden wir mal gucken, was da so alles jetzt abgeht bei dir, wie viel deine Leute jetzt die Neurotainment-Show regelmäßig hören. Erscheint die regelmäßig oder irgendwo so
Ich habe es immer mal wieder versucht, regelmäßig zu machen und habe jetzt beschlossen, dass ich mich davon jetzt nicht mehr beeindrucken lassen möchte. Nein, und ich mache es jetzt einfach, wenn eine Folge fertig ist, ist sie fertig.
Okay,
Und
super.
dann gibt es eher seltener vielleicht auch eine, aber dafür ist sie dann auch immer vollgepackt mit hoffentlich spannenden Themen.
Super. Ich könnte jetzt noch, glaube ich, noch 2, 3 Stunden mit dir weiterschwätzen. Das macht richtig Spaß, sich da auszutauschen. Aber irgendwann ist dann natürlich auch mal mein Podcast erschöpft. Wer hat denn immer nur 240 Minuten pro Monat? Das ist
Genau.
begrenzt, was das angeht. Ich bedanke mich, dass du Zeit gefunden hast, mit mir zu reden und bin gespannt auf das, was noch alles kommt. Werde mir sicherlich demnächst auch den Film anschauen. Tex. Der Trailer macht viel Spaß. Und ich mag diese leicht verrückten Dinge auch. Science Fiction sowieso.
Ja.
Andreas, hast du
Freut
noch ein
mich.
Schlusswort für meine Hörer?
Also meinen Podcast beende ich immer mit dem Satz, die Zukunft ist frei.
Ja, dann lasse ich das einfach mal so stehen. Vielen Dank.
Gebt eurer Stimme eine Stimme. Tschüss.